Hungry Minds.
Eine Generation, die fordert.
Mit Journalistin Ronja Ebeling
und Sozialforscher Kilian Hampel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Mir zugeschaltet ist wie immer der wunderbare Kilian.
Hallo.
Ich wollte gerade sagen, sagst du auch was?
Hallo Ronja.
Ich habe ein Zitat mitgebracht.
Okay, wir starten direkt rein, ja.
Die Geschichte beweist, dass alle Diktaturen und alle autoritären Regierungsformen vorübergehend sind. Nur demokratische Systeme sind nicht vorübergehend. Weißt du, wer das gesagt hat?
Ich hoffe, ich blamiere mich jetzt als Politikwissenschaftler nicht, aber mir fällt nicht direkt jemand, also von Theoriewissenschaftlern, Politikwissenschaftlern, niemand direkt ins Auge, aber die Aussage, wenn wir die mal gleich durchgehen, die stimmt ja, denke, würde ich mal sagen. Aber ich weiß nicht, wer sie gesagt hat.
Wladimir Putin.
No way.
Ja.
Okay.
Überraschend, oder? Ich habe dieses Zitat tatsächlich im Buch unseres heutigen Interviewgastes gelesen. Mhm. Denn heute beschäftigen wir uns mit Diktaturen. Wir sprechen über Tyrannen im politischen System und warum jeder von ihnen früher oder später fallen wird. Und hoffentlich, deswegen ist es vielleicht auch so ein bisschen eine kleine Hoffnungsfolge, irgendwann auch Wladimir Putin. Das Interessante ist, bei diesem Zitat hört man ja eigentlich raus, dass er es selber weiß.
Ja, und ich meine, wenn wir uns aber Russland anschauen, im Demokratieindex liegen die bei, ich glaube von 1 bis 10 bei 2, irgendwas. Also schon wirklich, wirklich ganz unterste Schublade, was demokratische Werte und demokratische Institutionen angeht, was Polarität angeht, Pluralität angeht, Unterdrückung von Opposition, die vorhanden ist. Offensichtlich macht er alles, was ein autokratisches Regime ausmacht derzeit, nach Politikwissenschaftlern.
Von einer liberalen Demokratie ist er auf jeden Fall, oder so Russland auf jeden Fall, ziemlich weit entfernt. Da hast du auf jeden Fall recht. Soll ich dir einmal unseren heutigen Gast vorstellen oder dir und den Zuhörenden?
Ja, sehr gerne.
Und zwar Marcel Dirsus, Dr. Marcel Dirsus. Er hat das Buch geschrieben, Wie Diktatoren stürzen. Auf Englisch heißt es How Tyrants Fall. Und tatsächlich passt der englische Titel auch so ein Stück weit besser zu seinem Buch, finde ich persönlich. Es geht nämlich nicht nur um Diktatoren, sondern eben auch autoritäre Regierungsformen generell. Also zum Beispiel auch autoritäre Monarchien in der Vergangenheit. Und generell autoritäre politische Systeme, die eben nicht nur von einer einzelnen Person abhängig sind. In seinem Buch macht er ganz viele unterschiedliche Beispiele in der Geschichte auf und stellt eben dar, dass jede Diktatur bzw. jede autoritäre Regierungsform irgendwann ein Ende findet. Die Frage ist eben nur, wann und unter welchen Umständen. Marcel Dirsus hat sowieso einen ganz spannenden Lebenslauf. Neben seiner Tätigkeit als Non-Resistant Fellow am Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel in Deutschland ist er eben auch Mitglied im ständigen Expertenkreis Terrorismus und innere Sicherheit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und er beschäftigt sich eben vor allem mit Regimeinstabilität, politischer Gewalt und deutscher Außenpolitik. Und er hat demokratische Regierungen, Stiftungen, multinationale Unternehmen sowie der internationalen Organisation der NATO oder eben auch der OECD beraten und ist ein Experte, wenn es darum geht, wie sich Diktaturen auflösen und was es dazu braucht.
Ja, mega. Also ich glaube, timely könnte ja so ein Thema gar nicht sein. Wir leben ja gerade anscheinend auch in einer Meinungsdiktatur, wenn ich Corona-Leugnern und anderen DemonstrantInnen immer mal lausche, auch bei Spiegel-Dokus oder so, höre ich das halt ziemlich häufig.
Und tatsächlich ist es auch so, also tatsächlich ist es auch so, halt stopp. Nee, tatsächlich ist es auch so, dass liberale Demokratien durchaus gefährdet sind durch genau solche Aussagen eben, dass sie, dass eben Menschen, die genau dieser Meinung eben sind und die sich durch irgendetwas bedroht fühlen, die gerade heftige Rückenwind bekommen von autoritären Regierungsformen anderswo, also im internationalen Vergleich, dass sie sich eben international vernetzen, übers Internet und so weiter und dass dadurch aktuell eine Stärke entsteht, die wir in dieser Form so wahrscheinlich noch nie hatten. Und genau darüber sprechen wir jetzt mit Marcel und ich würde sagen, wir springen direkt rein.
Ja, und bevor wir starten, möchten wir noch ganz schnell einen offiziellen Partner dieser Folge vorstellen. Der Bundesnachrichtendienst sucht nämlich dringend Leute, die Deutschland sicherer machen. Denn der Fachkräftemangel macht auch nicht vor deutschen Behörden halt. Und der BND sucht von der Chemikerin bis hin zum Dolmetscher ganz, ganz viele neue Leute. Und wer jetzt denkt, dass die eh nur so absolute Superbrains und hochintelligente Menschen wie Edward Snowden haben wollen, irrt sich gewaltig. Denn tatsächlich könnt ihr euch auch sehr gut mit einem Realschulabschluss um eine Ausbildung bewerben. Es gibt beim BND zum Beispiel die Ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit. Als spätere Bereichsschützer bzw. Schützerin kontrolliert ihr dann, wer aufs BND-Gelände kommt und was eingebracht werden darf. Oder ihr macht zum Beispiel eine nachrichtendienstliche Ausbildung. Dann sammelt ihr im Team bestimmte Daten, zum Beispiel solche, die Informationen zu auffälligen Gruppen enthalten, die vielleicht irgendwas auswirken, was Deutschland schaden könnte. Und diese Daten bereitet ihr übersichtlich auf, um sie dann der Bundesregierung zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen dieser Ausbildung lauft ihr dann verschiedene Stationen, zum Beispiel die Observation, die Sicherheitsabteilung, oder ihr lernt auch sehr viel über die internationale Politik insgesamt. Die nachrichtendienstliche Ausbildung ist allerdings nur eine von vielen Möglichkeiten, um beim BND die Karriere zu starten. Mit einem Abitur in der Tasche könnt ihr euch auch zum Beispiel um ein duales Studium bewerben. Und selbst wenn ihr euch jetzt beim Zuhören denkt, oh Mann, ey, warum sagt ihr das erst jetzt? Ich habe ja schon eigentlich einen Beruf, aber das klingt hier eigentlich ganz cool. Aber ich hänge meinem langweiligen Job fest und habe eigentlich was ganz anderes studiert. Keine Sorge, beim BND könnt ihr euch auch als Quereinsteiger oder Quereinsteigerin bewerben und dort starten. Auf der Karriereseite des BNDs findet ihr weitere Informationen rund um die Stellenangebote und zum Bewerbungsprozess. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes und jetzt starten wir rein. An dieser Stelle bleibt uns noch zu sagen, wir wünschen euch ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Dr. Marcel Diersus.
Hallo lieber Marcel, wir freuen uns, dass du heute dir die Zeit genommen hast, um mit uns über Diktatoren und andere Tyrannen zu sprechen.
Danke für die Einladung, ich freue mich auch sehr.
Diktator, das ist ja schon irgendwie so ein ganz, ganz grausiges Wort, weil wir eben auch wissen, was dahinter steckt. Was haben denn alle oder viele Diktatoren gemeinsam, wenn wir auf ihre Charakter gucken? Wie würdest du den Typen beschreiben?
Ja, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich ist es so, dass ganz viele von diesen Machthabern total unterschiedliche Eigenschaften haben. Also manche sind sehr ruhig, auch im Umgang mit Stress. Manche sind regelrechte Choleriker und die können sich kaum halten, wenn sie sich einmal in Rage geredet haben. Aber sie haben natürlich schon das ein oder andere gemein. Und eins davon, würde ich sagen, ist eine gewisse Art von Paranoia. Also nicht unbedingt im klinischen Sinne, aber eigentlich alle diese Machthaber müssen davon ausgehen, dass es permanent überall Bedrohungen gibt. Denn wenn sie das nicht hätten, könnten sie im Grunde genommen gar nicht an der Macht bleiben. Das heißt, egal wie man sich anschaut, ob es Stalin ist oder Hitler oder ein Diktator in Kambodscha oder in Afrika, im Grunde genommen sind es alles Menschen, die das Gefühl haben, dass sie konstant bedroht werden. Und vielleicht noch eine zweite Gemeinsamkeit, das sind ganz oft Leute, die sozusagen psychologisch irgendwie damit umgehen müssen, dass sie anderen Leuten ja entweder Gewalt antun oder sie zumindest damit bedrohen. Das heißt, das sind jetzt nicht Menschen, die, also sagen wir so, also Saddam Hussein wäre nicht unbedingt ein guter Kollege, ja, weil er sozusagen bestimmte Eigenschaften mitbringt, die es ihm erlauben, in dem Umfeld, in dem er operiert, an der Macht zu bleiben. Das heißt, Androhung von Gewalt, Benutzung von Gewalt, er lügt und so weiter und so fort. Aber für das Umfeld, in dem sie operieren, sind sie im Zweifelsfall wie gemacht.
Und das Spannende ist, ich habe Kilian eben zu Anfang dieser Folge schon dieses Zitat von Wladimir Putin vor die Füße geworfen. Und wir haben uns darüber gewundert, denn es hört sich ja so an, als würde auch er wissen, dass er eines Tages fallen wird. Vor wem hat denn zum Beispiel so ein Wladimir Putin am meisten Angst? Du hast eben gesagt, die Gemeinsamkeit ist, dass sie sich vor anderen fürchten, dass sie in einer permanenten Angst leben. Vor wem oder vor was hat Wladimir Putin wohl Angst?
Genau, also ich glaube, Wladimir Putin verbringt wahrscheinlich einen Großteil des Tages damit, in irgendeiner Form und Weise, dass er Angst hat. Ja, also wir haben diese Vorstellung, da ist dieser große, starke Mann und der schnipst mit dem Finger und was auch immer er möchte, geschieht dann irgendwie. Aber in Realität ist es so, dass er Angst hat und er muss auch Angst haben. Und im Grunde genommen geht es in diesem Regime allermeistens um einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung, vor der man sich wirklich fürchten muss. Denn es gibt einen großen strukturellen Unterschied. Ja, also in einer funktionierenden Demokratie wie Deutschland ist es so, dass man einen Großteil der Bevölkerung braucht, um an die Macht zu kommen und auch um an der Macht zu bleiben, weil man Wahlen gewinnen muss. In einem Land wie Russland unter Putin ist es so, dass er nur einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung braucht, um an der Macht zu bleiben. Das sind Generäle, das sind Oligarchen, das sind Spione. Und das hört sich zunächst erstmal komfortabel an, denn Putin, anders als ein deutscher Bundeskanzler, kann einen Großteil der Bevölkerung ignorieren. Aber es kann auch sehr schnell zu einer Falle werden. Denn ein deutscher Bundeskanzler kann 200, 300.000, 400.000 Wähler verlieren und trotzdem an der Macht bleiben. Wenn Putin aber die 50 falschen Generäle verliert, dann verliert er womöglich auch die Macht. Und hinzu kommt das, was mit jemandem wie Putin aller Wahrscheinlichkeit nach passiert, wenn er die Macht dann tatsächlich verliert. Denn ein deutscher Bundeskanzler, ein Olaf Scholz, muss sich keine Sorgen machen. Ja, Olaf Scholz verliert die Macht, er kriegt eine gute Pension, er spielt jetzt Golf, vielleicht hält er die ein oder andere Rede vor einer Bank und wird dafür sehr gut bezahlt. Aber als sich Politikwissenschaftler angeschaut haben, was mit Machthabern wie Putin passiert, wenn sie die Macht verlieren, haben sie herausgefunden, dass mehr als 2/3 dieser personalistischen Diktatoren entweder getötet werden, ins Exil gezwungen werden oder ins Gefängnis kommen. Das heißt, jemand wie Putin kann sehr, sehr schnell die Macht verlieren. Und wenn er die Macht verliert, verliert er vielleicht sogar seine Freiheit oder auch sein Leben.
Okay, jetzt hast du gerade schon ein bisschen richtig tief eingestiegen im Thema Russland. Mal noch auf dieses Zitat zu sprechen zu kommen, das Ronda Meder gegeben hat. Würdest du persönlich, ich meine, wir haben gerade eben schon genannt, im Einstieg, bevor du da warst, Russland von 1 bis 10 im Demokratieindex bei einer soliden 2, also schon tatsächlich weit weg von der repräsentativen Demokratie, würdest du Wladimir Putin als Diktatoren bezeichnen? Und wenn du jetzt auf das Zitat guckst, wo er offensichtlich eine ganz andere Meinung hat, zumindest sagt, dass eigentlich nur eine Demokratie wirklich überlebensfähig ist, sieht er sich denn selber auch als Diktator oder als Autokrat?
Ja, also Wladimir Putin ist ein Diktator. Russland hat zwar Wahlen, aber diese Wahlen sind in keiner Form und Weise wirkmächtig. Also man kann zwar irgendwo hingehen und seine Stimme abgeben, aber was man da wählt, ist im Grunde genommen unerheblich, denn es gibt nur eine Wahl und das ist Putin. Es gibt keine Meinungsfreiheit, man kann nicht demonstrieren. Und auch wenn es sozusagen viele Dinge gibt, die es auch in einer Demokratie gibt, ist es im Grunde genommen Theater. Also das Ganze wird aufgeführt für die Öffentlichkeit und auch fürs Ausland. Aber alles, was man in der Demokratie braucht, gibt es im Grunde genommen in Russland nicht. Das heißt ja, Putin ist ein Diktator und definitiv kein lupenreiner Demokrat. Und wie Putin sich selber sieht, ist natürlich schwer zu sagen. Ich meine, es wird auch Putin nicht entgangen sein, dass es keine freien Wahlen gibt in Russland. Und es wird auch Putin nicht entgangen sein, dass er Leute umbringen kann, wenn sie sich gegen das Regime stellen. Das heißt, ich glaube, Putin weiß wahrscheinlich sehr genau, dass Russland keine Demokratie ist. Und er weiß auch, was seine Position in diesem System ist. Aber er kennt eben auch die Limitierungen, mit denen er umgehen muss. Aber natürlich liegt es nicht im Interesse von Putin, sich hinzustellen und zu sagen, hallo, hier bin ich bin der Diktator, das ist hier alles Theater. Sondern er möchte den Eindruck erwecken, dass Russland auf irgendeine Art und Weise demokratisch sei, weil er glaubt, dass es für ihn vorteilhaft ist.
Wir möchten heute mit dir über die Angriffsflächen sprechen, die autoritäre Regime haben, also über die man sie quasi ins Wanken bringen kann. Da gibt es unterschiedliche, die du in deinem Buch beschreibst, unter anderem eben das Militär, der Geheimdienst oder eben auch wirtschaftlicher Druck. Fangen wir mal mit dem Militär an. Und vielleicht bleiben wir auch mal bei Punkt Russland als Beispiel, damit das für alle ein bisschen greifbarer ist. Wie sichert sich Putin aktuell durch das Militär seine Macht?
Genau, also wenn man sich mal sozusagen in die Schuhe versetzt von so einem Diktator, dann muss man sich vorstellen, man weiß, dass die Leute um einen herum im Zweifelsfall die größte Bedrohung für einen sind. Und die allergrößte Bedrohung von allen ist im Grunde genommen das eigene Militär. Und das liegt darin begründet, wie schnell das Militär einen Machthaber absetzen kann, wenn es sich dazu entscheidet. Ein Generalstreik zum Beispiel ist sehr schwer zu koordinieren, eine Rebellion kann Jahre dauern, aber in einem Militärputsch kann auch jemand wie Putin innerhalb von einem Nachmittag abgesetzt werden. Und das liegt daran, dass man im Zweifelsfall nur sehr, sehr wenig Soldaten braucht, um so einen Putsch durchzuführen. Das heißt, Putin weiß, diese Gefahr besteht konstant. Und jetzt ist aber die Frage, was macht er? Ja, also wie geht er sozusagen damit um? Wie versucht er, dieses Risiko zu minimieren? Und da gibt es eine ganze Reihe von Strategien. Also zunächst einmal ist es so, man wählt natürlich seine Generäle nicht danach aus, ob sie kompetent sind. Sondern vorrangig geht es um Loyalität. Man nimmt nicht die besten Leute, sondern man nimmt die Leute, die vermeintlich am loyalsten gegenüber dem Machthaber sind. Nicht gegenüber dem Land, sondern wirklich gegenüber dem einzelnen Mann. Und meistens ist es tatsächlich ein Mann. Und dann gibt es aber noch ganz andere Strategien. Und eine Strategie davon hat mit der Struktur des Sicherheitsapparats zu tun. Also wenn man sich eine Demokratie anschaut, dann ist es oftmals so, es gibt eine Befehlskette von ganz oben nach ganz unten. Also wir haben irgendwie einen Minister und dann haben wir Generäle und dann geht sozusagen der Befehl geht von ganz oben bis nach ganz unten zum einzelnen Soldaten. Diese Struktur ist für einen Diktator, für jemanden wie Putin, eine absolute Katastrophe. Denn seine primäre Angst ist nicht ein Angriff von außen, für die er gegebenenfalls ein funktionierendes Militär bräuchte, sondern er hat primär davor Angst, dass seine eigenen Soldaten ihn absetzen wollen. Und deshalb strukturiert er sein Militär so, dass er nicht diese einheitliche Struktur hat, sondern alles wird im Grunde genommen dupliziert oder sogar noch mehr. Das heißt, man hat nicht nur ein Militär, sondern man hat sein reguläres Militär und dann hat man ein paralleles Militär, was vielleicht aus Milizen besteht oder vielleicht aus Söldnern besteht. Und das treibt man dann immer weiter. Und im Grunde genommen hat fast jede Diktatur irgendeine Version davon. Ja, also man hat diese Milizen, man hat diese Söldner, man hat diese parallelen Truppen. Und wenn man diese beiden Sachen hat, dann erschafft man sich vielleicht auch noch so eine Art militarisierte Palastgarde. Und das repliziert man dann auch mit den Geheimdiensten. Man hat nicht einen Geheimdienst, der sich alle Gegner im Inneren anschaut, sondern man hat vielleicht zwei oder drei. Und die baut man natürlich auch so auf, dass sie nicht nur die vermeintlichen Gegner des Regimes beobachten, sondern auch einander. Und der Gedanke hier ist im Grunde genommen immer der gleiche. Man möchte ein Signal an die Generäle setzen, dass ein etwaiger Putschversuch sinnlos wäre, weil man durch diese parallelen Kräfte durch müsste. Ja, also wenn sozusagen Putins ranghöchste Generäle versuchen würden, ihn abzusetzen, müssten sie zwangsläufig durch diese Milizen, sie müssten zwangsläufig durch die Söldner, sie müssten zwangsläufig durch Rosguardi in dem Fall. Also es gibt allerlei Methoden, die man benutzen kann, um zu versuchen, sich abzusichern.
Kannst du das vielleicht noch mal anhand der Wagner-Gruppe in Russland beschreiben und was da schiefgelaufen ist?
Wagner ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Und Wagner zeigt im Grunde genommen auch die Zielkonflikte, die man als Diktator konstant hat und vor denen es auch im Grunde genommen kein Entrinnen gibt. Also wenn man sich das russische System mit dem Gedanken anschaut, dass Putin primär daran interessiert ist, an der Macht zu bleiben und er begreift die eigenen Sicherheitskräfte als eine große Bedrohung, dann baut er das Ganze so, dass er sich eine Söldnergruppe aufbaut namens Wagner. Unter anderem mit dem Gedanken, dass sie es weniger wahrscheinlich machen würde, dass das reguläre Militär versucht, ihn abzusetzen. Weil sie wüssten, sie müssen durch die Söldner. Aber in dem Fall hat Putin ein Monster erschaffen, was er dann nicht mehr kontrollieren konnte. Und irgendwann ist Wagner dann sozusagen in die falsche Richtung gelaufen. Also nicht mehr Richtung Kiew, sondern Richtung Moskau.
2023 war das, ne?
Genau. Und im Nachhinein ist es natürlich immer einfach zu sagen, naja, das war hoffnungslos, das hätte auf keinen Fall klappen können. Aber dadurch, dass die Struktur dieser Regime so ist, wie sie ist, und dadurch, dass einige wenige diesen gigantischen Unterschied machen können, hätte es durchaus sein können, dass Putin quasi die Macht verliert, weil er sich dieses Monster erschaffen hat. Und der größere Trade-off, also der größere Zielkonflikt, den man dabei beobachten kann, ist im Grunde genommen, dass man als Diktator diese Bedrohung immer nur hin und her schieben kann. Und diese Maßnahmen zur Putschverhinderung sind ein extrem gutes Beispiel dafür. Wenn man jetzt Putin ist, dann kann man sich entweder ein Militär bauen, das möglichst effektiv darin ist, Krieg zu führen, oder man kann sich ein Militär bauen, das einen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht absetzt. Aber beides geht im Grunde genommen nicht. Und genau das haben wir auch gesehen, als die Russen in der Ukraine einmarschiert sind. Ja, es gab ja extrem viele Leute, die gesagt haben, wie kann das sein? Warum kommt das russische Militär nicht weiter? Die sind ja viel schwächer als gedacht. Und natürlich haben die Ukrainer viel besser gekämpft als erwartet. Aber die russischen Sicherheitskräfte hatten eben auch das Militär, hatten eben auch das Problem, dass der ganze Apparat nicht dafür gebaut ist, Krieg zu führen, sondern der Apparat ist dafür gebaut, Putin nicht abzusetzen. Und während es für Putin gut ist, dass da Wagner rumläuft und irgendwelche Tschetschenen und weiß der Geier, ist es natürlich nicht gut, um tatsächlich effektiv Krieg zu führen. Denn es ist natürlich alleine in der Koordinierung sozusagen eine einzige Katastrophe. Das heißt, jemand wie Putin kann den Konflikt und die Bedrohung nur hin und her schieben, kann sie im Grunde genommen aber nicht auflösen.
Spannend. Das heißt, er wird dadurch extrem ineffizient. Welche Rolle spielt denn Brotherhood unter den unterschiedlichen Tyrannen und Diktatoren? Denn wir wissen ja auch, dass einige unter anderem Zuflucht in Russland gefunden haben, also dort ins Exil gegangen sind. Bieten die sich auch gegenseitig Schutz, um sich gegenseitig an der Macht zu halten? Haben die so ein Brotherhood-Netzwerk? Kann man sich das so vorstellen?
Ja, also Brüderschaft ist vielleicht etwas zu hoch gegriffen, aber in der Tat ist es immer wieder so, dass sich Diktatoren gegenseitig unterstützen. Das machen sie aber nicht aus Nächstenliebe oder weil es ihnen sozusagen so wichtig ist, dass ihr Bruder irgendwo an der Macht bleibt, sondern in der Regel geht es dadurch, dass sie sich dadurch selber einen Vorteil erhoffen. Exil ist tatsächlich aber ein extrem spannendes Thema. Weil man kann sich ja fragen, also zum Beispiel Assad hat ja jüngst die Macht verloren in Syrien und musste dann eben nach Moskau fliehen. Wie funktioniert sowas und was ist da der Hintergrund? Und tatsächlich ist es so, dass sich Exil total verändert hat. Also während dem Kalten Krieg war es so, wenn ein Diktator abgesetzt wurde, dann gab es oftmals ganz viele gute Optionen. Ja, wenn das sozusagen einer Diktator war, der den Amerikanern recht freundlich gegenüber gesinnt war, dann konnte er vielleicht nach Hawaii flüchten. Oder die Franzosen haben ihn vielleicht in Obhut genommen und er konnte dann seinen Lebensabend am Mittelmeer genießen. Es war relativ normal während des Kalten Krieges, dass man sozusagen seine Diktatoren dann beschützt hat, wenn sie die Macht verloren haben. Mittlerweile ist es so, dass es für die sozusagen die Schlimmsten der Schlimmen, ja, also die wirklich die harten Diktatoren, sehr schwer geworden ist, einen Platz im Exil zu finden in einer Demokratie. Was wiederum daran liegt, dass Wähler sich natürlich nicht freuen, wenn die Regierung sagt, ja, okay, das ist hier der Schlechter von XYZ, aber wir nehmen ihn jetzt auf, das ist einer von unseren Leuten. Da laufen die Wähler natürlich Sturm, die Medien laufen Sturm und so weiter und so fort. Das heißt, diese Leute müssen fast zwangsläufig in einem Land wie Russland oder in einem Land wie Saudi-Arabien Unterschlupf finden, aber das ist natürlich eine ganze Reihe von Nachteilen. Und zeigt aber vielleicht auch, dass wir Zielkonflikte haben im Umgang mit diesen Diktatoren. Also nicht nur der Diktator hat Zielkonflikte, um an der Macht zu bleiben, sondern auch wir haben diese Zielkonflikte. Denn erstmal hört sich ja gut an, dass diese Diktatoren keinen Unterschlupf mehr finden oder dass es zumindest schwieriger ist, für diese Diktatoren Unterschlupf zu finden. Aber das ist ein zweischneidiges Schwert. Denn wenn wir einen Diktator haben, der mit dem Rücken zur Wand steht und der wirklich glaubt, er hat fast keine Option mehr, an der Macht zu bleiben, er muss sozusagen fliehen. Und wir machen es in diesem Moment diesen Diktatoren dann schwerer, dann ist der Anreiz natürlich umso größer, zu versuchen, sich aus diesem Problem irgendwie rauszuschießen oder rauszufoltern. Und das machen Diktatoren dann eben auch.
Was bedeutet das konkret? Also wie wäre dann, also bleiben wir mal bei Putin jetzt zum Beispiel. Angenommen, es gibt so einen Teil seines Militärs, dem tatsächlich ein Putsch gelingt. Wo würde er dann hinfliehen? Was denkst du?
Also ich glaube, wenn er den Putsch überlebt, was auch ja nicht gesagt ist, dann wäre wahrscheinlich die beste Adresse für ihn Saudi-Arabien. Mhm. Im Grunde genommen, man braucht eine ganze Reihe von Dingen, wenn es darum geht, wo geht man ins Exil hin. Ja, es ist jetzt sozusagen nicht wie ein Sommerurlaub, wo man auch mal irgendwie auf Verdacht irgendwo hinfliegen kann, sondern muss man sich wirklich sehr gut überlegen. Erstmal braucht man ein Land, was irgendwie in der Nähe ist oder zumindest ein Ort, an dem man erst flüchten kann, von wo aus man dann sozusagen in diese finale Destination kommen kann. Auch da ist schon der ein oder andere Diktator gescheitert und als Resultat dessen dann gestorben. Und dann braucht man natürlich ein Land, was stabil ist, was einen aufnimmt und was im Idealfall nicht nur jetzt stabil ist, sondern auch noch in 5 Jahren oder auch in 10 Jahren. Und ich glaube, das sieht man extrem gut an Bashar al-Assad zum Beispiel. Assad hat Kinder, Assad hat eine Frau. Der möchte natürlich nicht nur jetzt in Sicherheit sein, sondern der möchte auch, dass seine Kinder in 10 Jahren oder in 15 Jahren noch leben. Und das Problem für diese Machthaber ist, dass sie natürlich von extrem vielen Leuten gehasst werden. Ja, also wenn man sich einen Assad anschaut, Assad hat Fassbomben auf Krankenhäuser geschmissen und Chemiewaffen gegen Frauen und Kinder eingesetzt. Und nur weil der jetzt nicht mehr in Syrien ist, heißt es ja nicht, dass er keine Feinde mehr hat. Sondern diese Feinde, die bleiben ja bestehen. Das heißt, man sucht im Grunde genommen ein Land, was einen jetzt beschützen kann, was einen in der Zukunft beschützen kann und was so stabil ist, dass sich die politischen Verhältnisse nicht drastisch ändern. Und demzufolge ist für Assad Russland auch eine suboptimale Wahl, aber es ist eben die einzige Wahl, die er hatte. Denn natürlich kann es sein, dass Putin mal nicht mehr ist, Putin ist auch nicht mehr der Jüngste. Und wenn Putin mal nicht mehr ist, dann können sich die Verhältnisse drastisch ändern. Und es gibt für Assad ja keine Garantie, dass der nächste Machthaber das Versprechen von Putin beibehält und ihn im Land leben lässt. Und es geht sogar noch weiter, denn wenn ich jetzt Assad wäre und ich bin jetzt in Moskau, dann würde ich mich auch fragen, okay, hält sich Putin überhaupt an sein Versprechen? Denn es kann ja durchaus sein, dass Putin kalkuliert, dass ihm dieses Verhältnis zu Assad im Grunde genommen wenig bringt, weil Assad eben keine Macht mehr hat. und dass er lieber ein gutes Verhältnis zu den neuen Machthabern in Damaskus hätte. Das heißt, diese Leute leben extrem gefährlich, auch wenn sie geflohen sind.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie ist es bei Assad? Chillt er jetzt in der Wohnung, die ihm Putin zur Verfügung gestellt hat? Hat er sich dort was gemietet? Ganz blöd gefragt, hat er dort überhaupt ein Kapital? Ich meine, er muss auch irgendwie mit Geld auskommen. Es gibt ja andererseits Geschichten von Putin, als er jetzt in Alaska war, wo er gar nicht mehr Kreditkarte bezahlen konnte, weil es ja gar nicht anerkannt ist, weil die immer noch gesperrt sind. Er musste dann, ich habe gehört, dass er irgendwie nur zum Parken des Jets irgendwie 80.000 US-Dollar mitbringen musste und zum Tanken des Jets. Also auch Geld ist ja eine Rolle. Lässt ihn das Russland komplett gewähren? Ist er dort ein freier Mann quasi? Wie funktioniert das?
Also wir wissen nicht die genauen Details, denn natürlich ist es weder im Interesse von Assad noch von Putin, dass wir alles wissen. Mhm. Aber Assad ist sicherlich kein armer Mann. Ja, Assad hat extrem viel von seinen eigenen Leuten gestohlen, wie es im Grunde genommen jeder Diktator macht oder jeder clevere Diktator macht. Das heißt, Geld ist erstmal nicht sein Problem. Aber natürlich ist davon auszugehen, dass ihm Putin zum Beispiel sagt, pass auf, du kannst hier bleiben, aber halt dich bedeckt. Ja, also keine politischen Aktivitäten, zeig dich nicht zu offen, sondern du kannst hier leben, aber mach mir keine Probleme. Und tatsächlich ist das aber was auch westliche Demokratien im Kalten Krieg öfter sozusagen zu geflohenen Diktatoren gesagt haben. Das heißt, das ist nicht unbedingt außergewöhnlich, aber was außergewöhnlich ist oder was sozusagen die Lage schwerer macht für diese Diktatoren, ist, dass, wie von Putin angesprochen, die durchschnittliche Diktatur wesentlich weniger stabil ist als die durchschnittliche Demokratie. Und das heißt, selbst wenn man flüchtet, selbst wenn man erst einen Ort findet, an dem man vermeintlich sicher ist, heißt das nicht, dass man auch in einem Jahr, 2 Jahren oder 10 Jahren dort sicher sein kann. Und deshalb ist es auch so, dass Diktatoren quasi nie freiwillig abtreten. Mhm. Ja, also wenn diese Leute stürzen, dann ist es, weil sie jemand gestürzt hat. Man geht nicht freiwillig, in aller Regel.
Und gleichzeitig führt der Sturz eines Diktators ja nicht zwangsläufig zu einem Systemwechsel. Unter welchen Umständen ist es denn am wahrscheinlichsten, dass aus einer Diktatur vielleicht tatsächlich irgendwann so etwas Großartiges wie eine Demokratie wird?
Es ist selten, aber es passiert tatsächlich. Und die beste Chance zur Demokratisierung hat man, wenn man einen Diktator durch friedlichen Massenprotest stürzen kann. Vielleicht aber nochmal zu der Frage, warum es oftmals nicht passiert, denn das ist auch ein total spannendes Thema. Und das hat im Kern mit den Interessen des Diktators und der Struktur dieser Regime zu tun. Wenn ich ein Diktator bin, dann versuche ich im Grunde genommen unabhängige Institutionen entweder zu zerstören oder für mich einzunehmen, um sie dann für meine Zwecke zu benutzen. Das heißt, ich baue dieses ganze System um mich selbst. Ja, also ich bin die Sonne und alles andere schwirrt irgendwie um mich rum, aber ich bin jetzt nicht nur so ein einzelnes Zahnrad, was vielleicht ein bisschen größer ist wie ein deutscher Bundeskanzler. Und wenn der Diktator dann aber nicht mehr ist, dann gibt es im Zweifelsfall eben wenig wirksame Institutionen, die eine Nachfolge in irgendeiner Form regeln können. Ja? Und in dieser Situation, sagen wir mal, der Diktator ist einfach eingeschlafen, ist einfach gestorben, haben dann die Palasteliten, die den Diktator an der Macht gehalten haben, eine Schlüsselrolle. Hat man auch wieder gut gesehen, zum Beispiel in Syrien. Ja, also Bashar al-Assad hat die Macht übernommen von seinem Vater, der gestorben ist. Und als Assad der Ältere quasi gestorben ist, hat man sich in Damaskus zusammengesetzt, in der Regime-Elite, und hat sich überlegt, okay, was machen wir jetzt? Wen nehmen wir jetzt als nächstes? Und da hat man sich natürlich nicht für eine Demokratisierung entschieden. Denn diese Oligarchen, diese Spione, diese Generäle sind nicht primär am Diktator selbst interessiert, sondern an dem System als solches, weil ihnen dieses System Geld gibt und dieses System gibt ihnen Macht. Das heißt, wenn sie eine Wahl haben zwischen einer Demokratisierung und einem neuen Diktator, werden sie fast immer einen neuen Diktator nehmen. Und für den Assad, den Jüngeren, haben sie sich dann am Ende nicht entschieden, weil sie dachten, das ist ein visionärer Mann, der Syrien nach vorne bringt, sondern weil sie kalkuliert haben, dass mit dieser Wahl das Risiko vom Kollaps vom ganzen System am geringsten ist. Und jetzt aber sozusagen zu diesem Massenprotest. Wenn ich es geschafft habe, einen Diktator durch einen Massenprotest abzusetzen, dann ist es total, sind meine Interessen total anders als die zum Beispiel von Putschisten oder von Rebellen. Denn so ein Massenprotest braucht ganz viele Fähigkeiten, die am Ende auch in einer Demokratie nötig sind. Ja, also wenn ich so viele Leute auf die Straße gebracht habe, dann kann ich Menschen mobilisieren. Ich kann womöglich Konsens finden. Ich kann Konflikte in irgendeiner Form und Weise friedlich austragen. Und all das sind Dinge, die mir im Zweifelsfall in einer Demokratie zum Vorteil sind. Wenn ich wiederum Putin durch einen Putsch abgesetzt habe, dann sind all diese Dinge, die in der Demokratie nützlich sind, wahrscheinlich nicht Dinge, in denen ich gut bin, sondern ich bin darin gut, Gewalt anzudrohen oder Gewalt zu benutzen. Und deshalb möchte ich dann im Zweifelsfall auch ein System beibehalten, in dem das nützlich ist.
Mhm. Du schreibst in deinem Buch, um nochmal eine Zahl zu nennen, dass zwischen 1950 und 2012 nur 20% der gestürzten autokratischen Herrscher von einer Demokratie abgelöst wurden. Also doch extrem wenig. Dann könnte man ja davon ausgehen, dass es vielleicht so ein bisschen Stabilität von außen braucht. Zum Beispiel Stabilität, die die USA gibt. Das hat sie in der Vergangenheit ja schon häufiger versucht. Und dennoch sind nur 11% der US-amerikanischen Systemwechseloperationen, so heißt es ganz offiziell, eben in einer Demokratie gemündet. Warum gelingt das, was sich die USA ja doch so häufig vornimmt, gar nicht mal so oft?
Genau, also ich glaube, in unserer Generation ist es oft so, dass wir schauen halt den Irakkrieg an und wir denken, okay, diese Regimewechseloperationen sind generell eine Katastrophe. Und das stimmt. Ja, also es ist sozusagen nicht nur spezifisch der Irak, denn das habe ich mich eben auch gefragt. Also ich habe sozusagen auch immer den Irak im Kopf gehabt und ich habe mich dann gefragt, okay, aber ist es spezifisch Irak? Ist es spezifisch Amerika oder funktioniert es sozusagen generell nicht? Und die Antwort ist, es funktioniert ganz generell nicht. Und das hat relativ viele Gründe. Ich nenne vielleicht mal ein interessantes Paradox. Also wir wissen, in welchen Ländern eine Demokratisierung verhältnismäßig wahrscheinlich ist und in welchen Ländern eine Demokratisierung verhältnismäßig unwahrscheinlich ist. Und generell ist es so, dass eine Demokratisierung in Ländern wesentlich wahrscheinlicher ist, wenn sie in irgendeiner Form und Weise eine Historie von Demokratie haben, also wenn sie schon mal eine Demokratie waren, und wenn sie in irgendeiner Form und Weise funktionierende Institutionen haben. Jetzt ist es aber so, dass genau das Gleiche, also diese funktionierenden Institutionen, die machen nicht nur die Demokratisierung wahrscheinlicher, sondern die generieren auch militärische Effektivität. Das heißt, wenn ich der amerikanische Präsident bin und ich überlege mir, ob ich irgendwo einmarschiere, um da die Demokratie sozusagen hinzuexportieren, dann ist es so, dass ich quasi die Wahl habe zwischen einem einfachen Krieg, infolgedessen eine Demokratisierung unwahrscheinlich ist, oder einem schweren Krieg, infolgedessen eine Demokratisierung wahrscheinlicher ist. Mhm. Und wenn ich jetzt aber dieser Präsident bin, dann kann natürlich ein schwerer Krieg zu 200.000, 300.000 Toten führen. Und ich frage mich, okay, lohnt sich das? Und meistens sagen amerikanische Präsidenten, dass es sich nicht lohnt. Das heißt, die marschieren in Länder ein, in denen im Grunde genommen von vornherein eine Demokratisierung extrem unwahrscheinlich ist. So, das ist erstmal, das ist das Erste. Und dann ist das Zweite, ganz oft verstehen wir diese Länder einfach nicht. Und auch die Amerikaner verstehen diese Länder nicht. Und da gibt es dann auch wieder Irak-spezifische Beispiele. Ein gutes Beispiel dafür ist, wie man umgegangen ist mit dem alten Regime. Denn wenn man jetzt in dieses Land einmarschiert und sagen wir mal, man gewinnt den Krieg und es gibt sozusagen keinen offenen militärischen Widerstand mehr, dann muss man sich ja fragen, okay, was macht man ja jetzt mit den Leuten, die da vorher an der Macht waathn? Ja, also im Beispiel von Irak, was macht man mit der Baath-Partei? Was macht man mit den Leuten, die loyal gegenüber Saddam Hussein waren? Und im Grunde genommen gibt es hier keine gute Antwort. Ja, das ist eine Wahl zwischen der Pest und Cholera. Und das kann man gut sehen am Irak und an Deutschland. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hatte man nämlich ein ähnliches Problem in Deutschland. Und da haben sich die Alliierten im Gros dafür entschieden, dass man viele Nazis an wichtigen Stellen belässt. Ja, also als man die Wahl hatte, okay, versucht man die alle irgendwie loszuwerden, versucht man sicherzustellen, dass sie keine Richter werden, dass sie politisch nicht aktiv werden und so weiter und so fort, hat man sich entschieden, die in großen Teilen gewähren zu lassen, weil man sich davon erhofft hat, dass das Stabilität für das Regime als Ganzes generiert. Und im Irak hat man im Grunde genommen das Gegenteil gemacht. Ja, also man hat die irakische Armee aufgelöst und man hat sehr breit politisch gesäubert, weil man sich gedacht hat, okay, Saddam Hussein war ein schrecklicher Machthaber, ist ein schreckliches Regime. Wir wollen nicht, dass diese Leute involviert sind in dem zukünftigen Irak. Was natürlich auch total Sinn macht. Aber auch hier ist dann der Zielkonflikt. Wenn man sozusagen die Armee auflöst und wenn man versucht, alle Leute aus diesem neuen System rauszuhalten, die irgendwas mit Saddam Hussein zu tun hatten, dann zerstört man natürlich extrem viel staatliche Kapazität. Und die CIA zum Beispiel hat davor auch gewarnt. Also sie hat gewarnt sozusagen, also wenn ihr das jetzt macht, dann habt ihr morgen hier kein Licht mehr in der Stadt. Ja, also sozusagen die Wasserversorgung wird eingeschränkt. Vielleicht gibt es einfach kein Licht mehr, weil sehr viele der Funktionen des Staates mit Leuten zusammenhängen, die eine Verbindung zum alten Regime hatten. Mhm. Das heißt, es gibt ganz viele Faktoren und viele von den Problemen sind auch nicht wirklich lösbar. Es ist einfach sehr, sehr, sehr schwer, ein Land einzunehmen und es dann in eine Demokratie zu verwandeln.
Dann lass uns doch mal bei den USA selbst bleiben. Viele sprechen ja davon, dass sich die Demokratie dort vielleicht auch verabschieden könnte, weil Donald Trump eben hart daran setzt, demokratische Faktoren auszuhebeln, also sei es öffentliche oder staatliche Institutionen zu schwächen, Gerichte für sich einzunehmen und so weiter, die Presse, der Presse teilweise einen Maulkorb anzulegen. Also es sind ja viele Faktoren, die schon in diese Richtung gehen. Kann man jetzt steile These sagen, tatsächlich, ja, die USA verabschiedet sich von der Demokratie und da ist vielleicht schon ein Diktator, der gerade noch sehr leise ist? Würdest du das so sagen als Fachmann oder wäre das too much?
Also Donald Trump ist kein Diktator, aber augenscheinlich wäre er gern einer. Mhm. Ja, also es ist ganz offensichtlich so, wenn man Donald Trump fragen würde, was ist sein optimales politisches System? Was würde er sich wünschen? Dann wäre die Antwort keine liberale Demokratie, sondern er wäre ein personalistischer Diktator, vielleicht ein Militärdiktator, vielleicht ein König. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall kein demokratisches System. Und er arbeitet natürlich auch sehr hart daran. Und ich glaube, ein Großteil der Schwierigkeit liegt tatsächlich darin, dass einfach so viel passiert. Ja, also man steht auf und jeden Tag ist es Trump, dies, Trump, das, Trump. Also man kommt ja gar nicht mehr hinterher und das ist natürlich auch bewusst. Und die Schwierigkeit liegt, glaube ich, darin, zwischen Dingen zu differenzieren, die einfach abscheulich sind und Dingen, die ihm tatsächlich dabei weiterbringen, die Demokratie abzubauen, was offensichtlich sein Ziel ist. Und aus meiner Perspektive sind dabei zwei Dinge entscheidend. Das erste ist das Justizsystem und das zweite sind die Sicherheitskräfte. Beim Justizsystem kommt er gut voran. Ja, also es wird offensichtlich für ihn einfacher, entweder Gerichte zu ignorieren oder die Gerichte so aufzustellen, dass sie in seinem Sinne entscheiden. Und das zweite und aber meiner Meinung nach das Entscheidendste sind die Sicherheitskräfte. Denn ich glaube, wir haben eine sehr romantische oder vielleicht schon naive Vorstellung davon, wie so ein politisches System funktioniert. Also für uns ist es völlig klar, dass Gerichtsurteile in irgendeiner Form und Weise umgesetzt werden. Weil wir unabhängige Gerichte haben, weil wir eine unabhängige Polizei haben. Und wir sind so daran gewöhnt, dass es einfach funktioniert. Aber am Ende des Tages ist so ein Gerichtsurteil natürlich nur wirklich nützlich, wenn es auch umgesetzt wird. Und ob das Urteil umgesetzt wird, liegt in letzter Instanz an den Männern und Frauen mit den Waffen. Und die können sich natürlich anders entscheiden. Also sie können natürlich einfach Gerichtsurteile nicht umsetzen. Und ich glaube, auch daran arbeitet Trump. Ja, also wir sehen zum Beispiel, dass ranghohe Generäle gefeuert werden, weil sie ihm persönlich gegenüber nicht loyal genug sind. Wir sehen, dass Loyalisten an Schlüsselpositionen eingesetzt werden. Wir sehen, dass ICE drastisch aufgebaut wird. Vielleicht unter anderem mit dem Zweck, dass man sie dann benutzen kann, um einen Gegenspieler zum regulären Militär zu bauen. Das heißt, also bei mir sind also alle Alarmglocken sind an und alles leuchtet rot.
Und jetzt berätst du ja auch eben Institutionen wie zum Beispiel die NATO und auch andere Organisationen. Wie sollte denn der Westen auf das reagieren, was du jetzt gerade beschrieben hast?
Ja, ich glaube, die Antwort ist in vielerlei Hinsicht relativ deprimierend, aber ich glaube, es gibt auch Hoffnung. Also ich glaube, auf das, was in den USA selbst passiert, haben wir im Grunde genommen keinen Einfluss. Ja, also diese Idee, dass wir als Deutschland irgendwas machen und dann beeinflussen wir das Geschehen in New York, Kentucky oder Nevada, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Also wir können da natürlich protestieren und wir können das auch kritisieren, aber im Grunde genommen werden das die Amerikaner unter sich selbst ausmachen müssen. Hoffentlich im Sinne der Demokratie, aber ob das passiert oder nicht, das steht in den Sternen. So, und dann ist natürlich der erste Punkt, ist eine Bestandsaufnahme. Also gerade für uns, also sozusagen für die Demokratie generell, aber auch für unsere Außen- und Sicherheitspolitik ist es natürlich höchst relevant. Ja, also was die Demokratie generell angeht, glaube ich, muss man einfach sagen, dass die Vereinigten Staaten trotz ihrer riesigen Schwächen einfach die mit Abstand wichtigste und stärkste Demokratie der Welt sind. Und das ist sie auch nicht erst seit gestern, sondern das ist sie seit Dekaden. Und der Wegfall dessen, ja, oder vielleicht sogar der Seitenwechsel von diesem Land zur anderen Seite ist natürlich eine totale Katastrophe. Also es ist eine Katastrophe für demokratische Aktivisten auf der ganzen Welt. Es ist eine Katastrophe für von Diktatoren Verfolgte, die vielleicht flüchten müssen. Also es ist sehr schlecht. Und natürlich ist es für unsere Außen- und Sicherheitspolitik auch eine Katastrophe. Denn wir sind extrem abhängig von den Vereinigten Staaten. Nicht zuletzt, wenn es um Verteidigung geht. Auch hier, glaube ich, haben wir es uns in den letzten Jahren sehr komfortabel gemacht. Wir dachten im Prinzip, es wird keinen Krieg geben. Man kann mit militärischen Mitteln keine politischen Probleme lösen. Und das ist natürlich gänzlich falsch. Also da haben wir uns einfach angelogen. Oder vielleicht haben die Leute es auch wirklich geglaubt. Aber
es Naivität, dass man eben gar nicht die Gefahr gesehen hat?
Ich glaube, das ist ein Faktor. Aber ich glaube, es geht auch darum, dass sozusagen nicht wahr sein konnte, was nicht wahr sein durfte. Ja, also wenn man sich jetzt zum Beispiel mal wieder Syrien anschaut, diese Idee, dass man die Probleme nicht mit militärischer Gewalt lösen konnte, es ist ja absurd. Also Assad zum Beispiel ist ja über Jahre hinweg gegen die eigene Bevölkerung an der Macht geblieben, weil er so unglaublich viel Gewalt gegen die eigenen Leute einsetzen konnte. Und jeder, der sich damit befasst hatte, konnte das sehen. Aber ich glaube, in gewisser Hinsicht wollten wir es nicht sehen, denn da muss man ja irgendwie Konsequenzen daraus ziehen. Da muss man eben eine funktionstüchtige Bundeswehr aufbauen. Da muss man in Waffen investieren. Dann muss man im Zweifelsfall darüber nachdenken, ob man militärische Gewalt einsetzt gegen so jemanden wie Assad. Und ich glaube, all das sind Dinge, die wir einfach nicht wollen. Und deshalb durfte es dann eben im Rückkehrschluss auch nicht so sein. Jetzt haben wir aber gemerkt, dass die Welt, in der wir leben, extrem unkomfortabel ist. Und wenn wir uns nicht mehr so stark auf die Vereinigten Staaten verlassen können, müssen wir selber mehr investieren und vor allem auch, und ich glaube, das ist eine große Schwierigkeit, wir müssen mehr nachdenken. Also wir können sozusagen nicht blind uns auf andere Sachen konzentrieren, also auf wirtschaftliche Wachstum und so weiter und so fort, sondern wir müssen selber nachdenken und wir müssen überlegen, okay, was sind unsere Ziele, was sind die Mittel, wie können wir das irgendwie miteinander verbinden? Und ich glaube, die Schwierigkeit, gerade in der deutschen Diskussion, liegt darin, dass wir Zielkonflikte im Grunde genommen fast immer ignorieren. Also in unserem politischen Denken ist die Idee, glaube ich, relativ verbreitet, dass man zu jeder Zeit alles haben kann. Aber das ist eben nicht so. Also es ist in der Politik fast nie so, dass man alles haben kann. Sondern man kriegt irgendwas und man bezahlt an anderer Stelle und irgendjemandem geht es besser und irgendjemandem geht es schlechter. Und da müssen wir in gewisser Weise jetzt einfach durch. Mhm.
Was glaubst du, bezahlen wir jetzt? Also welches Thema fällt jetzt hinten rüber bei uns?
Naja, also ich bin kein VWLer, demzufolge seien Sie gnädig, liebe Zuhörer, aber natürlich ist es so, wenn wir jetzt einen Euro für einen Panzer ausgeben, dann können wir den Euro nicht für was Schönes ausgeben. Und es wäre natürlich besser, wenn wir das Geld, was wir jetzt für diesen massiven Anstieg der Rüstung nicht für Panzer oder Drohnen oder Flugzeuge ausgeben müssten, sondern für Schulen oder für Straßen und oder für, weiß ich nicht, Renten oder BAföG. Und ich glaube, also das ist sozusagen das Offensichtlichste, aber ich glaube auch in der Außenpolitik. Also wir saßen so lange unter diesem amerikanischen Schutzschirm, dass wir uns sehr aufs Handeln konzentrieren konnten. Und wir konnten so tun, als wären Handelsfragen separat von Sicherheitsfragen. Und jetzt erschließt sich uns, oh, okay, vielleicht ist es doch nicht so, vielleicht hat Handel doch was mit Sicherheit zu tun. Was heißt das vielleicht für unseren Umgang mit der chinesischen Wirtschaft? Ja, also können wir weiter unsere Wirtschaft so aufbauen, dass wir möglichst viel an China exportieren, wissend, dass wir uns damit im Zweifelsfall abhängiger machen von einem Regime, was uns auch nicht freundlich gesinnt ist. Das heißt, ich glaube, wir haben, im Grunde genommen sind alle vermeintlichen Sicherheiten, fast alle vermeintlichen Sicherheiten der deutschen Außenpolitik sind in den letzten Jahren um uns herum zerfallen. Und auch die vermeintlich verbleibenden Sicherheiten, wie zum Beispiel die Wichtigkeit der Europäischen Union, steht natürlich in Frage, wenn wir uns die Umfragen in den Nachbarländern anschauen. Es wären schwere Jahre für uns.
Jetzt hast du, bevor wir hier den Sack zumachen, du hast gerade schon das Stichwort Schulen angesprochen. Unser Podcast heißt ja Hungry Minds, eine Generation, die fordert. Welche Rolle spielen junge Menschen beim Aufbau eines autoritären Regimes, einer Diktatur sogar? Welche Schlüsselfunktion können sie dort einnehmen? Was denkst du?
Beim Aufbau oder beim Abbau?
Sowohl als auch.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Zum Aufbau, ich meine, Ja, also das ist nicht meine Forschung, also ich spekuliere jetzt, aber es ist doch, würde ich sagen, überraschend, wie enthusiastisch auch verhältnismäßig junge Leute tatsächlich oft dabei sind, wenn es um den Aufbau einer Diktatur geht. Also ich würde ja immer denken, je jünger man ist, desto progressiver ist man vielleicht, man möchte vielleicht eher Meinungsfreiheit, Pluralität und so weiter und so fort. Aber wir sehen ja zum Beispiel in den Wahlergebnissen, dass es eben auch ganz viele verhältnismäßig junge Leute gibt, die Parteien unterstützen, die der Demokratie nicht wohlgesonnen gegenüber sind. Und was den Abbau geht, also was sozusagen den Sturz von Diktatoren angeht, können junge Leute eine total große Rolle spielen. Und ich gebe vielleicht mal als Beispiel einfach diesen friedlichen Massenprotest, ja? Weil das erstmal tatsächlich ein bisschen hoffnungsvoller ist und weil ich zweitens finde, dass dieser Mechanismus auch total spannend ist. Also ganz oft ist es so, dass Diktatoren ihre Macht verlieren als Resultat von diesen Massenprotesten. Jetzt kann man sich aber fragen, wie kann das sein? Also auf der einen Seite hat man diese hochgerüstete Diktatur mit Panzern und Bajonetten und Drohnen und auf der anderen Seite hat man irgendwelche unbewaffneten Studenten und irgendwelche Rentner und trotzdem setzen sich diese unbewaffneten Studenten durch. Wie ist das überhaupt möglich? Und der Mechanismus ist im Grunde genommen wie folgt. Wenn man es schafft, Leute zu mobilisieren und man bringt sie auf die Straßen und auf die großen Plätze, dann müssen Diktatoren reagieren. Die können es sich quasi nicht leisten, schwach auszusehen. Das heißt, wenn es diesen offenen Widerstand gibt, muss man irgendwas machen. Und was machen heißt in diesem System im Grunde genommen, dass man Leute losschickt, die diese Studenten niederprügeln. Wenn man jetzt aber diese Studenten niederprügelt, dann hat man im Zweifelsfall am nächsten Tag noch mehr Leute auf der Straße, weil man sich natürlich selten beliebt macht, wenn man Gewalt gegen Studenten, Schüler oder Rentner einsetzt. Und jetzt hat man im Zweifelsfall so viele Leute auf der Straße, dass sich der Diktator überlegen muss, ob er einen Schießbefehl gibt. Weil man sozusagen so viele Leute nicht mehr mit Knüppeln los wird, sondern im Zweifelsfall muss man schießen. Und dieser Moment, in dem das Regime vermeintlich stark aussieht und die jungen Leute und die Rentner vermeintlich schwach, ist ganz oft der Moment, in dem der Diktator fällt, weil er quasi unter dem Gewicht seiner eigenen Repression das Regime zerschellt. Und das passiert entweder, weil die Leute ganz oben sagen, pass auf, wir weigern uns. Wir machen hier nicht mit, wir haben viel gemacht, aber das machen wir nicht. Oder weil einfache Sicherheitskräfte, oft auch sehr junge Leute, sagen, hey, ich bin hier beim Militär, aber ich bin hier nicht, um meine Nachbarn abzuschießen oder um Studenten oder Schüler abzuschießen. Und die weigern sich. Und wenn man das schafft, wenn man das Regime dazu bringen kann, dass dieser Befehl nicht befolgt wird, dann ist das Resultat total auf apokalyptisch für den Diktator, weil dann dieser Anschein der Macht verloren geht. Und in diesem Moment kollabieren Diktatoren extrem oft.
Das war jetzt die Gebrauchsanleitung, wie es funktioniert und beziehungsweise du hast uns nochmal vor Augen geführt, wie wichtig es ist, auf die Straße zu gehen, nicht nur in solchen Regimen, sondern natürlich auch in einer Demokratie, immer wieder auf die Straße zu gehen und für die Dinge einzustehen, die uns wichtig sind und dort eben sichtbar zu sein, um so eben auch Druck auf Entscheider und Entscheiderinnen auszuüben. Marcel, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Du bist ein großartiger Redner. Es war wirklich großartig. Wir verlinken euch das Buch in den Shownotes. Wenn euch dieser kleine Sneak Peek jetzt gefallen hat, dann könnt ihr euch im Buch nochmal so richtig in Marcels Wissen suhlen und wir freuen uns über eine schöne Bewertung dieser Podcast-Folge. Ich sage Dankeschön an Marcel und Dankeschön an Kilian.
Ich sage auch Danke an Marcel.
Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Bis bald. Danke.